Während das 7. Jahrhundert in Europa zum finsteren Mittelalter gezählt wird, gilt es in Irland als ein Zeitalter der goldenen Aufklärung. Aus allen Ländern Europas strömten Studierende an die irischen Hochschulen, um sich dort ausbilden zu lassen, unter ihnen auch die Söhne der angelsächsischen Könige. An der großen kirchlichen Hochschule in Durrow findet man zu dieser Zeit Studenten aus nicht weniger als 18 Nationen. Zur selben Zeit brachen männliche und weibliche Missionare aus Irland auf, um das heidnische Europa zum Christentum zu bekehren. Sie gründeten Kirchen, Klöster und Zentren der Gelehrsamkeit bis nach Kiew in der Ukraine im Osten, den Färöer Inseln im Norden und Tarent in Süditalien. Irland galt als Inbegriff von Bildung und Wissenschaft. Die keltische Kirche Irlands lag jedoch in einem ständigen Streit über Fragen der Liturgie und der Riten mit der Kirche in Rom. Die römische Kirche hatte sich im 4. Jahrhundert reformiert, die Festlegung des Osterfestes und Teile ihrer Liturgie geändert. Die keltische Kirche und die orthodoxe Kirche des Ostens weigerten sich, Rom hierin zu folgen. Die keltische Kirche wurde schließlich zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert von der römischen Kirche aufgesogen, während die orthodoxen Ostkirchen bis heute von Rom unabhängig geblieben sind. Zu Fidelmas Zeit brach dieser Konflikt offen aus. Es ist unmöglich, über Kirchenfragen jener Zeit zu schreiben, ohne sich auf die damals vorherrschenden philosophischen Fäden zu beziehen. Ein Kennzeichen der keltischen wie der römischen Kirche im 7. Jahrhundert war die Tatsache, dass der Zölibat nicht allgemein üblich war. Es gab zwar in den Kirchen immer wieder Asketen, die die körperliche Liebe zur Verehrung der Gottheit vergeistigten, doch erst auf dem Konzil von Nikäa im Jahre 325 wurden Heiraten von Geistlichen der westlichen Kirche verurteilt, aber nicht verboten. Der Zölibat in der römischen Kirche leitete sich von den Bräuchen der heidnischen Priesterinnen der Vesta und der Priester der Diana her. Im 5. Jahrhundert hatte Rom den Geistlichen im Range eines Abts oder Bischofs untersagt, mit ihren Ehefrauen zu schlafen, und bald danach die Heirat gänzlich verboten. Den niederen Geistlichen riet Rom von der Heirat ab, verbot sie ihnen aber nicht. Erst der Reformpapst Leo IX., 1049 bis 1054, unternahm ernsthaft den Versuch, den Klerikern der westlichen Länder den allgemeinen Zölibat aufzuzwingen. Die keltische Kirche gab erst nach jahrhundertelangem Ringen ihre antizölibatäre Haltung auf und schloss sich den Richtlinien Roms an, wohingegen in der östlichen orthodoxen Kirche die Priester unterhalb des Ranges von Abt und Bischof bis heute das Recht zur Eheschließung haben. Das Wissen um die freie Einstellung der keltischen Kirche zu geschlechtlichen Beziehungen ist wesentlich für das Verständnis des Hintergrunds dieses Romans. Die Verurteilung der Sünde des Fleisches blieb der keltischen Kirche noch lange fremd, nachdem sie in der römischen bereits zum Dogma geworden war. Zu Fidelmas Zeit lebten beide Geschlechter in Abteien und Klöstern zusammen, die als Konhospite oder Doppelhäuser bekannt waren, und erzogen ihre Kinder im Dienste Christi. Fidelmas eigenes Kloster der heiligen Brigitta in Kildare war solch eine Gemeinschaft beider Geschlechter. Als Brigitta sie in Kildare, Kildara heißt die Kirche der Eichen, gründete, lud sie einen Bischof namens Conlett ein, sich mit ihr zusammenzutun. Ihre erste überlieferte Biografie wurde 650, 50 Jahre nach ihrem Tode, von einem Mönch in Kildare mit Namen Cogitosus geschrieben, der keinen Zweifel daran lässt, dass es auch weiterhin eine gemischte Gemeinschaft war. Zum Beweis für die gleichberechtigte Stellung der Frauen wäre noch darauf hinzuweisen, dass in der keltischen Kirche jener Zeit Frauen auch Priester werden konnten. Brigitta selbst wurde von Patrick Snaffan Mell zur Bischöfin geweiht, und sie war nicht die Einzige. Rom protestierte im 6. Jahrhundert schriftlich gegen die keltische Praxis, Frauen die heilige Messe zelebrieren zu lassen. Im Gegensatz zur römischen Kirche gab es in der keltischen kein System von Beichtvätern, denen man seine Sünden beichten musste und die dann die Vollmacht hatten, jemandem im Namen Christi diese Sünden zu vergeben. Stattdessen suchte man sich unter den Geistlichen oder Laien einen sogenannten Seelenfreund, Anamchara, aus und erörterte mit diesem Fragen der Seele, des Geistes und des Glaubens. Dem Vorwurf einiger Hörer, ich würde anachronistischerweise auf die damals üblichen Maßangaben verzichten und das heutige metrische Messsystem anführen, muss ich entgegenhalten, dass der Historiker an dieser Stelle dem Erzähler den Vorrang lässt und für ein besseres Verständnis der Maßangaben unter der Hörerschaft bewusst auf moderne Entsprechungen für die irischen Maßeinheiten zu Fidelmas Zeiten zurückgreift. Es wäre viel zu mühselig, im Einzelnen zu erklären, was die Bedeutungen von Orloch, Bos, Trochit, Käm, Deschkäm, Fertoch und Foroch sind.